Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute zwei ganz wortgewaltige IT-Online-Expertise im Gespräch habe, nämlich Mike Meid und Jona Hölderle. Herzlich willkommen im Podcast.
Sind wir schon wieder da? Ich war doch erst hier, Andreas. Hallo.
Ja, aber es liegt daran, lieber Mike, dass du ja in der Akademie sehr präsent bist mit deiner Expertise und deiner Erfahrung. Und das war vielleicht auch da für mich die größte Möglichkeit, Jona mit da reinzuholen.
Hallo, Jona hat viel mehr zu sagen. Der kann viel bessere Sachen sagen.
Ja, und die Frage ist natürlich, ihr beide, über was wir denn heute sprechen. Es geht um einen Kurs in der Fundraising-Akademie, der den wunderbaren Titel Generative KI für die Praxis gemeinnütziger Organisationen hat.
Jetzt haben wir lange dran gesessen.
Da steht noch kein Fundraising drin.
Nein, da steht kein Fundraising drin. Darunter steht 3 Tage Basiswissen für die Fundraising-Praxis. Und jetzt, Jona, kannst du mir denn erklären, was generative KI ist?
Ja, Mike sagt immer, ich habe ihn dazu gezwungen, das damit reinzubringen, weil ich sonst Angst habe, dass die richtigen Expertinnen und Experten meckern. Die generative KI ist das, was die meisten wahrscheinlich jetzt gerade unter KI verstehen. Also die KI, die Bild, Text, Video, Audio ausspuckt. Also das, was wir jetzt gerade unter ChatGPT kennen, aber auch mit den bildgebenden künstlichen Intelligenzen, also Midjourney und Co., wo man dann auf einmal ganz neue, noch nie dagewesene Bilder und Personen erschafft. Das sollte den einen oder anderen Fotografen wie Mike verrückt machen und interessieren. Also die künstlichen Intelligenzen, wofür es ein Interface gibt, die normale Menschen aktuell gerade anwenden können. Ein bisschen in Abgrenzung zu künstlichen Intelligenzen, die es auch schon seit Jahren gibt, zum Teil auch im Fundraising, wie zum Beispiel Predictive KI, also die vorhersagende künstliche Intelligenz, die einem dann zum Beispiel in der Datenbank sagt, welches Mitglied eine höhere Kündigungswahrscheinlichkeit hat oder ähnliches.
Ja, Mike, aber magst du uns auch mal sagen, was denn eigentlich KI ist?
Da bin ich froh, da rumgekommen zu sein.
Ich wollte es gerade sagen, erstmal. Also vielleicht, ich versuche das zu beantworten mit einer Schleife. Und gehe nochmal auf das, also nicht, weil ich mich nicht traue, sondern weil ich auch nochmal auf das eingehen will, was Jona gesagt hat, die Sache mit den Expertinnen und Experten, die sich möglicherweise anmelden.
Der macht das
wie ein
Politiker.
Ja, vielleicht. Also ich wusste, dass ich habe davon ausgegangen und habe gehofft, dass du diese Frage kriegst. Jetzt habe ich sie gekriegt. Nein. Also eigentlich, was ich sagen wollte, ist, ich persönlich bin der festen Überzeugung davon, dass wir, und das ist auch der Punkt, mit dem ich momentan mit dem Thema sehr stark in Organisationen rausgehe, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt, muss man dazu sagen, es tut sich ja täglich was, wir haben jetzt hier März 2024, dass es für die Sozialwirtschaft und für die Gemeinnützigkeit und fürs Fundraising, ja, das nehme ich ein bisschen zurück, aber zumindest für den Alltag von gemeinnützigen Organisationen zum aktuellen Zeitpunkt gar keine Expertise gibt. So, wir haben alle überhaupt keine Ahnung davon. Das Einzige, was wir möglicherweise haben, ist jetzt in dem Fall Jona oder auch, das kann ich jetzt von mir sagen, dass wir einfach in den letzten 1,5 Jahren vielleicht viel Zeit rein investiert haben, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber wenn Jona jetzt gerade sagt, naja, wir machen KI für gemeinnützige Organisationen oder Basiswissen für gemeinnützige Organisationen, was wir nicht haben wollen, sind eben Menschen, die tatsächlich die Algorithmen programmieren, mit denen sich Large Language Models und diese ganzen Datenpools mit sich selber auseinandersetzen. So, das heißt, um Scoring-Modelle zu erschaffen oder aber wirklich, wirklich sehr, sehr stark in die Technik reinzugehen. Das ist für mich momentan eine Expertise von Menschen im KI-Bereich. Was wir aber momentan brauchen, ist in den Organisationen ein Umgang mit einem Thema, was disruptiv Gesellschaft und Strukturen verändern wird. Da brauchen wir einfach Anwendungswissen und wir müssen wissen, was das für gemeinnützige Organisationen bedeutet, was das für Strategien bedeutet, was das für Kommunikation mit Spenderinnen und Spendern bedeutet, fürs gesamte Fundraising bedeutet. Und da behaupte ich eben, sind wir alle noch sehr, sehr auf einer Ebene. Deswegen eine Definition von künstlicher Intelligenz, um auf die Frage zurückzukommen, kannst du sehr technisch geben, kannst du soziologisch geben. Deswegen würde ich mich zum derzeitigen Zeitpunkt Also du kannst es auch abgrenzen, du kannst sagen, naja, es gibt auch noch künstliche Intelligenz, es gibt Deep Learning, es gibt alle möglichen Unterarten darunter. Deswegen würde ich mich zum aktuellen Zeitpunkt schon fast gar nicht trauen, hier eine Definition für KI abzugeben. Ich würde für den Kurs allerdings sagen, generative KI ist alles das, was Erkenntnisse, Texte, Medien und sonstige Ergebnisse generieren kann, um unseren Alltag zu erweitern, zu verbessern oder ihn auch ein Stück weit zu korrigieren. So würde ich es definieren. Viel gesagt, war jetzt nicht viel dabei, aber mir ging es einfach nochmal darum, um wirklich darzustellen, das ist dieser Kurs, den wir anbieten, ist im Prinzip auch ein Stück weit ein Versuch. Es kann dort sein, dass dort Menschen sind, die viel, viel weiter sind in der Anwendung. Wir möchten den Austausch herstellen, wir möchten gucken, dass wir es schaffen, irgendwie alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer da rauszuholen aus diesem Kurs, dass sie wissen, was kommt da auf uns zu und welche Erfahrung hat wer wie gemacht. Aber eine Expertise, glaube ich, haben wir flächendeckend noch lange nicht.
Ich ergänze das vielleicht und ich versuche jetzt die Frage von Andreas einfach zu beantworten.
Danke.
Mit der Definition. Und das ist wichtig, weil es gibt eben nicht die eine künstliche Intelligenz, sondern künstliche Intelligenz ist irgendein IT-System, das versucht, möglichst menschenähnlich zu sein. Und das ist ja auch das, was wir gerade mit diesen Chatbots und Ähnlichem merken, dass die auf einmal menschlich sind und zwar eben auch mit ihren menschlichen Fehlern. Also, dass sie dann auf einmal da ins Labern kommen, dass sie auf einmal Unwahrheiten von sich geben, weil sie so tun, als wüssten sie es und Ähnliches. Also etwas, was eigentlich komplett dem typischen Computersystem widerspricht, dass ja Wahrheiten rausgibt, Einsen, Nullen, das zum Beispiel rechnen kann. Jetzt kommen dann auf einmal so Chatbots daher und man stellt ihnen eine mathematische Frage und die beantworten die falsch, was das Grundsystem eines Computers, ein Rechner, mal war. Und deshalb habe ich mich mal zu der Definition, die komplett unsachlich ist, rausfordern lassen. Die heißt, dass künstliche Intelligenz Programme sind, die uns Ergebnisse liefern, wir den Weg zu dem Ergebnis, zur Erkenntnis aber nicht mehr nachvollziehen können. Und damit meine ich nicht uns drei hier, für uns gilt das wahrscheinlich auch bei allen möglichen anderen Systemen, sondern selbst diejenigen, die diese künstlichen Intelligenzen programmiert haben, können einem nicht mehr sagen, warum das in diesem System zu diesem Ergebnis kommt. Und das führt dann zu so unheimlich witzigen Sachen, wie wir das im letzten Herbst hatten, dass festgestellt wurde, dass zum Beispiel ChatGPT, ein KI-System, fauler geworden ist und dann wirklich es eine Studie gab, die behauptet hat, es könnte einfach daran liegen, dass das Winter ist und im Winter Menschen ja auch ein bisschen fauler werden und die Tage kürzer werden. Und OpenAI, die Ersteller von ChatGPT, das nicht grundsätzlich verneinen konnten, weil sie auch nicht wissen, warum das der Fall ist. Und also in dieser Absurdität von Systemen leben wir, und das ist natürlich unheimlich faszinierend, weil da auf einmal sowas wie Kreativität bei rauskommt, auf einmal aber eben auch sowas wie eine Unsicherheit bei rauskommt, die wir sonst eigentlich von technischen Systemen nicht in dieser Form kennen.
Das erinnert mich sehr an mein Mathe-Abitur.
Gott, Mathe, konnte ich abwählen damals. Oh Gott.
Ihr sprecht ja so von diesen Veränderungen. Und künstliche Intelligenz macht ja den Menschen deshalb wahrscheinlich so wahnsinnig viel Angst, weil es so eine Unsicherheit gibt, was wird sich jetzt noch alles ändern? Wenn wir das jetzt mal fokussieren auf das Fundraising, wo seht ihr denn da die Gefahr der Veränderung oder vielleicht sogar eine Chance? Mike, kannst du uns die Gefahren nennen und Jona uns die Chancen?
Ja, auch noch.
Traditionell mal. Machen wir es andersrum, ich bin gespannt.
Also tatsächlich, ich bin immer derjenige, der immer alles schlecht sieht und Jona ist immer derjenige, der den Regenbogen fühlt. Na, vielleicht auch nochmal vorweg. Der Ansatz dieses Seminars, über das wir ja reden, ist, ja, auch wenn wir sehr wahrscheinlich gesellschaftspolitisch oder soziologisch einsteigen werden, ist der Ansatz ja eher, überleg nicht, was oder hab keine Angst davor, was das ganze Ding gesellschaftlich verändert oder guck nicht darauf, wie sich alles um dich rum verändern wird, sondern gucke ganz konkret, wie diese Tools und wie diese Struktur und wie dieser Ansatz dir persönlich in deinem Fundraising-Alltag in den Organisationen weiterhelfen kann. So, und deswegen sehe ich fürs Fundraising momentan einfach jenseits der aus meiner Sicht noch nicht flächendeckend und in kürzester Zeit sichtbaren Veränderungen, was das Targeting angeht, was das Scoring angeht. Da klar, es gibt jetzt auch schon Scoring-Modelle, keine Frage, aber packen wir uns mal wirklich, schauen wir uns mal wirklich an, welche Organisationen nutzen das denn tatsächlich. Das ist mit Abstand der geringste Anteil der Organisationen. Das wird kommen, aber unser Ansatz ist eher zu sagen, naja, es hilft dir im Alltag bei der Formulierung von Medien. Ja? Also ich sag mal, einen Dankbrief mal schnell vom Sie ins Du umstellen. Ich persönlich komme ja ein bisschen mehr eher aus der Medienwelt. Wir hatten jetzt mal so ein Beispiel für so eine Tafel, wo das ist jetzt weniger Fundraising als in Kommunikation in gemeinnützigen Organisationen, wo wir so ein Beispiel hatten, da kommen Leute aus unterschiedlichen Ländern in einen Tafelladen rein, du hast aber ein Video, wo jemand erklärt, wie das hier mit der Tafel funktioniert und hast dieses Video aber gleichzeitig in 15 anderen Sprachen vorhanden und du kannst den Leuten einfach das Smartphone mit den unterschiedlichen Übersetzungen zeigen und die Leute verstehen, worum es da geht. So, und du kannst für den gesamten redaktionellen Bereich, ja, kannst du ziemlich schnell Redaktionspläne erstellen lassen. Wobei nochmal ganz, ganz wichtig ist, und das ist auch unser Ansatz in dem Kurs, fürs Positive zuständig jetzt hier in deiner Frage, dass wir sagen, naja, das sind jetzt alles keine, das sind alles keine Heilsbringer und vor allen Dingen geht es hier auch nicht darum, eine Antwort auf Dinge zu erhalten, die dann komplett richtig ist, aber es spart dir einfach Zeit, die du sonst vorher dort reinbringen musstest und heute kannst du Ergebnisse bekommen, die du dann überprüfst und anpasst und du hast sehr, sehr viele neue Erkenntnisse und eben letztendlich auch Zeit gewonnen. Also aus meiner Sicht ist es ein Wissensbringer. Du kannst dich viel, viel schneller auch in komplexe Themen einbauen. Ein konkretes Beispiel, wenn ich unterwegs bin, ich fahre zu einer Organisation, dann unterhalte ich mich im Auto über die Freisprecheinrichtung mit in dem Fall ChatGPT und bereite mich auf das Gespräch vor. Ja, also ich lasse dann ChatGPT in die Rolle zum Beispiel der Fundraiserin, des Fundraisers oder der Geschäftsführung auf der anderen Seite bringen und bereite mich im Dialog vor. Das sind alles Dinge, wo ich dann Spenderinnen und Spendergespräche hier simulieren kann und so weiter und so fort. Wir haben also, ich weiß nicht, bestimmt Anwendungsbereiche im dreistelligen Bereich, über die wir dann in dieser Ausbildung oder Fortbildung auch sprechen werden. Und jetzt bin ich gespannt, wie der eigentlich positive Jona jetzt mal so negative Aspekte finden will. Ich schreibe schon mit, ich bin schon gespannt.
Ich muss jetzt noch ein Beispiel bringen, weil wir Andreas hier haben. Ich war am Montag auf dem Hamburger Fundraising-Tag, dem Norddeutschen Fundraising-Tag, Entschuldigung für alle Nicht-Hamburgerinnen und Hamburger. Und da gab es das Beispiel vom Übersetzen in Hamburger Platt. Und auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, aber ChatGPT kann scheinbar erstaunlich gut Hamburger Platt und ist natürlich für eine Organisation, die ganz stark lokalisieren möchte, aber die Mitarbeitenden vielleicht auch immer nicht alle so gut im Dialekt sind oder der Sprache. Also auch das kann ein Anwendungsfall sein.
Elefest zum Beispiel, was du mir genannt hast, ne? Das ist ein lokales Tool, was auf dem Mac läuft. Du fütterst ihn mit drei Sätzen Ruhrpottdeutsch und kannst ab sofort deine gesamte Kommunikation in Ruhrgebietsdeutsch verfassen.
Aber beides klingt ja noch nicht so wahnsinnig negativ.
Nee,
jetzt kommt's.
Jetzt komme ich. Nein, ich glaube, die zwei großen negativen Aspekte sind einmal innerhalb der Organisation, dass die künstliche Intelligenz eine Tendenz zum Mittelmaß hat. Das ist total gut, wenn wir schlecht sind. Deshalb ist der große Vorteil da vor allem für die kleinen Organisationen. Aber es kann zu so einer Form von Überoptimierung kommen. Also die künstliche Intelligenz lernt ja aufgrund von Sachen in der Vergangenheit. Und jetzt wissen wir aus dem Fundraising, dass wir ja auch allgemein ohne künstliche Intelligenz, mit unserer menschlichen Intelligenz, dazu tendieren, uns immer stärker auf diejenigen zu konzentrieren und auf dasjenige zu konzentrieren, was schon funktioniert. Und böse gesagt hat uns das ein wenig in die Misere, die wir gerade im Fundraising haben, reingeritten, dass wir immer besser werden aus dem leider kleiner werdenden Pool an Spenderinnen und Spendern immer mehr rauszuholen. Und die künstliche Intelligenz, wenn wir sie nicht explizit auffordern, das anders zu tun, würde eben auch, wenn ich frage, hey, an wen kann ich diesen Spendenaufruf machen, dann würde sie mir wahrscheinlich auch wieder 70 bis 80, 90-jährige ältere Damen empfehlen als Hauptzielgruppe und dann die Kommunikation auch darauf anpassen. Wenn ich die künstliche Intelligenz frage, was für Texte funktionieren, würden sie wahrscheinlich hart an der Grenze der DZI-Richtlinien in der Erstellung von Text- und Bildmaterial sein, weil wir wissen, dass das zum Teil noch am besten funktioniert. Das heißt, wir sind bei Systemen, die nur aus der Vergangenheit lernen, in der Regel eben ja, beschränkender auf das, was schon funktioniert. Und das bringt uns als Gesamtmarkt kurzfristig und auch langfristig aus meiner Sicht nicht weiter. Vielleicht das beste Nicht-Fundraising-Beispiel ist das Auto. Wir optimieren das Auto seit, jetzt habe ich leider im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst, wahrscheinlich etwa 100 Jahren. Und jetzt haben wir ziemlich geile Autos, aber wir haben halt immer noch keine ordentliche Verkehrswende, weil wir immer weiter an diesem aus der Vergangenheit gelernten Teil optimieren, das immer noch einen Kotflügel hat. Aber das ist eine andere Geschichte.
Aber genau also, das, entschuldige, dass ich da kurz reingrätsche, aber genau das zum Beispiel ist ja nochmal ein Beispiel. Jona und ich haben seit Monaten eine Challenge. Wer als Erster hinkriegt, über ein bildgebendes System ein Auto mit quadratischen Reifen hinzukriegen. Und das ist genau, dann stellt man nämlich genau fest, also ich bin jetzt nicht gerade der Dürfste im Prompten für bildgebende Systeme, Jona ist das auch nicht, aber es gelingt uns nicht, weil eben dieses System nicht so kreativ ist, weil der Datenbestand eben es überhaupt gar nicht hergibt. Es gibt keine Autos mit quadratischen Reifen, also kann ich es auch mir nicht künstlich generieren lassen. Das Beste, was ich hatte, war ein Auto auf Bierkästen. Stimmt nicht ganz. Das heißt also, auch da haben wir einfach Einschränkungen. Also Shit in, Shit out, was der Datenbestand nicht hergibt, kann er auch letztendlich nicht ausspucken und da kommen wir an die Grenzen, so wie Jona das beschreibt.
Ja, und ich habe noch eine zweite, wenn man mich fragt nach Negativen, ich habe es. Das zweite ist ein eher gesellschaftliches, aber ich gehe jetzt gar nicht auf die gesamtgesellschaftlichen Probleme, sondern auf die gesellschaftlichen Probleme fürs Fundraising. Und das ist das Thema Vertrauensverlust. Wir leben im Fundraising von Vertrauen. Und wenn wir keine zuverlässigen Vertrauensquellen mehr haben, weil ich mal schnell ein Video generieren kann, weil ich mal schnell eine Organisation generieren kann, weil ich mal schnell ein Projekt generieren kann. Also wenn wir uns hinsetzen, könnte man auch mal für einen Workshop machen, würden wir wahrscheinlich ohne Probleme innerhalb von einem Tag mit künstlichen Intelligenzen eine gute Webseite einer fiktiven Organisation mit einem ordentlichen Logo, schönen Geschichten und so weiter und so fort hinbekommen. Und wir sind schon Fälle von sehr gut funktionierenden Spam-Maßnahmen, die sich als NGO ausgeben, untergekommen. Eine komplette Organisation habe ich jetzt noch nicht gesehen, wobei wir vor 2-3 Jahren mal den Fall einer kopierten Organisation schon erlebt haben. Also das kann natürlich hier auch zu Problemen führen. Erstens natürlich in unserem Bereich, aber wir sind ja unheimlich abhängig von einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Und wenn wir noch mehr Vertrauensverlust in Institutionen, zu denen wir als NGOs nun mal auch gehören, haben, dann kann und wird das nicht gut fürs Fundraising sein. Und deshalb sind, ich sage jetzt mal wir, wahrscheinlich sehr skeptisch auch von einer zu starken Anwendung von künstlicher Intelligenz. Also wenn jetzt schon wieder jemand von KI-Chatbots im Fundraising redet, dann kriege ich schon wieder eine Krise, weil ich mir denke, das ist nicht das, womit wir langfristig Vertrauen in eine Organisation haben, sondern ich denke jetzt eher darüber nach, wie können wir in unserer Fundraising-Kommunikation nachweisen, 100% menschlich sozusagen. Also wie können wir jetzt diese Besonderheit der Kommunikation, die wir im Fundraising haben, hervorheben.
Und das ist auch mit Abstand der Grund, warum ich persönlich glaube, dass das Thema zum Beispiel Medienerstellung, mit dem ich mich jetzt persönlich etwas intensiver beschäftige, ich will nicht sagen eine Renaissance erleben wird, ja, sondern genau das, was Jona am Anfang gesagt hat, das ist so gleich Interesse auslösend, angstmachend, aber auch genau das Gegenteil, weil ich glaube, dass gerade wir in gemeinnützigen Organisationen, egal ob fürs Fundraising oder für die Kommunikation allgemein, diese Authentizität brauchen. So, das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Cases echt sind. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Menschen, die wir zeigen, echt sind, weil ansonsten glaubt man uns eben nicht mehr. Und deshalb fokussiert sich die Fortbildung übrigens auch nicht nur auf Fundraising, das müssen wir ganz ordentlich sagen, sondern es geht eben natürlich auch um Öffentlichkeitsarbeit, natürlich geht es auch um Kommunikation und natürlich geht es auch da hinterher in der Praxiseinheit darum, wie bringe ich denn jetzt so ein Leuchtturmprojekt tatsächlich auch in meine Organisation unter. Das kann übers Fundraising sein, das kann aber auch über andere Arbeitsbereiche sein. Das ist nochmal ganz wichtig auch zu betonen. Es ist für Fundraiserinnen und Fundraiser, aber wenn sich jemand aus der Kommunikation, aus der Öffentlichkeitsarbeit da rein verirrt, ist das auch herzlich gerne gesehen und diese Person ist auch nicht falsch.
Ich finde ja auch, dass Fundraising ohne Kommunikation nicht geht. Nun macht es ja Spaß, euch beiden zu erleben. Jetzt seid ihr beide ja auch die Seminarleiter dieses dreitägigen Kurses. Mögt ihr unseren ZuhörerInnen mal schildern, wie diese 3 Tage aufgesetzt sind?
Ich hatte auch ein bisschen Angst vor dieser Frage, weil das kann man auch ganz offen und ehrlich bearbeiten oder sagen. Ich persönlich beschäftige mich jetzt wirklich täglich mit dem Thema generative KI und ich weiß nicht, wie viel News so am Tag bei mir reinflappern. Und es ist wirklich so, dass sich täglich Dinge tun. Und Jona und ich haben vereinbart, dass wir diese Fortbildung tatsächlich strukturieren, dass wir diese 3 Tage in einen Raster bringen. Das haben wir auch. Das kann, würde ich gleich den Jona überlassen, das zu machen. Auf der anderen Seite die Vorbereitung haben wir uns definitiv, also wir hätten es jetzt wirklich, ich sag mal, 3 Tage vorher gemacht. Wir haben externe Referierende natürlich eingeladen, die wissen ihren Teil, keine Frage, aber für unsere Teile, die wir beide verantworten, wir wissen, was wir machen wollen, aber die detaillierte Vorbereitung hätten wir aufgrund der, oder machen wir aufgrund der ganz schnelllebigen Situation wirklich erst 3 Tage vorher.
Oder 2 Wochen vorher.
Ja. Im übertragenen Sinne. Im übertragenen Sinne.
Genau. Also wir haben 3 Tage, beziehungsweise de facto ja 2 halbe Tage und 1 ganzen Tag. Auch mit dem Ziel eben, dass wir da 2 Abende haben, dass es einen Austausch gibt. Also klassisch wie ja häufig an der Fundraising-Akademie lebt das ja nicht nur von dem Input, den irgendwelche Referentinnen und Referenten da geben, sondern lebt eben auch von der Gruppe und davon, dass man abends dann noch bei einem Kaltgetränk zusammensitzt und ähnliches. Am ersten Tag geht es wirklich darum, künstliche Intelligenz zu verstehen und auch eben die Grenzen und die Möglichkeiten davon zu verstehen. Also, dass wir eben nach wie vor noch Leute haben, die halt dann auch da rangehen und dann nach 5 Minuten enttäuscht sind, weil die wussten ja gar nicht, wer der Geschäftsführer unserer kleinen Organisation ist. Das kann ja keine sehr kluge Intelligenz sein, gerade so im Vergleich zum Beispiel zu einer Suchmaschine. Oder im Vergleich zu einer Wikipedia oder ähnlichen Dingen. Also ganz viel rund um das Verständnis, ein bisschen was zum Thema Implementation in der eigenen Organisation. Wir werden da, wie auch häufig im Fundraising, sicherlich interessante Diskussionen darüber haben, wie das gerade eingeführt wird und was man darf und was man nicht darf. Und wenn uns das gelingt, geht das dann eben auch mit einer rechtlichen Einschätzung am ersten Abend zu Ende. Dass wir also auch dort dann nochmal schauen, ja, wo sind denn die juristischen Fallstricke? Die haben wir sowohl auf Seiten des Datenschutzes als auch auf Seiten des Thema Copyrights, wo ja, wir natürlich wieder Dinge mit bedenken müssen, wie in allen Bereichen. Und der zweite Tag, da haben wir dann wirklich einen ganzen Tag Praxis. Einen ganzen Tag, wo es wirklich darum geht, das Ganze in die Anwendung zu bringen. Das ist grob zweigeteilt in einen Bereich, wo wir Anwendungsfälle reinbringen, auch schon zeigen, was es hier an der einen oder anderen Stelle gibt, aber auch hier gucken, ob wir Beispiele aus den Teilnehmenden herausbekommen und dann wirklich ein Praxisteil Bild- und Mediengenerierung, ein Praxisteil Textgenerierung, also wirklich auch mal ein Beispiel von einem Mailing und Ähnlichem da rangehen, machen dann noch ein kleines Tool, Bullshit-Bingo, also wirklich mal 10 Minuten pro Tool, 5 Minuten pro Tool, wirklich diese Vielfalt zu zeigen. Der Mike macht dankenswerterweise eine Liste von Tools, die wir irgendwie hier und da mal ausprobiert haben und ich glaube, sie ist mittlerweile 3-stellig geworden und schauen dann, dass wir den Abend so ein bisschen ausklingen lassen mit ungewöhnlichen Beispielen und der Frage, wie man das Ganze jetzt weiter lernen kann. Und am dritten Tag geht es dann nochmal ein bisschen in die ethische Diskussion rein. Also was bedeutet das jetzt eigentlich für unseren Arbeitsalltag und wie können wir jetzt ganz konkret in den verschiedenen Organisationen, hier steht jetzt mal Aufbau eines Leuchtturmprojektes, aber also da geht es dann wirklich nochmal darum, was nimmt man denn jetzt mit, wie geht es weiter?
Und vielleicht nochmal ergänzend als Beispiel, warum das noch nicht so wirklich, also es war super konkret, was du jetzt gesagt hast und genau so haben wir es vereinbart, aber warum wir so ein bisschen zurückhaltend sind mit der noch konkreteren Vorbereitung. Ich habe da vielleicht, damit es nochmal verständlich wird, ich habe mich sehr reingearbeitet in die Bedienung eines bildgebenden Tools, das heißt Midjourney. Das ist so relativ bekannt, auch in der Szene, falls man schon überhaupt von Szene reden kann. Und war dann irgendwie in der Lage, das Ding zu bedienen. Und dann kam irgendwann der Schritt von der Version 5.2 auf die Version 6. Und das passierte am 23.12. Das weiß ich nämlich auch noch sehr genau, weil ich nämlich eigentlich frei machen wollte. Und alles das, was vorher über Wochen oder teilweise Monate wirklich angelernt wurde in der Systematik dieser sogenannten Prompts, war komplett hinten rüber. Das heißt also, du konntest wirklich bei Null anfangen, dieses Ding komplett neu zu bestücken. Und dementsprechend ist es schwierig, wenn wir jetzt hier Sachen vorbereiten und 10 Tage vorher ist dann zum Beispiel der erste Open-Source-Agent an den Start gegangen, der super alle Sachen schlägt, als Beispiel. Da müssen wir den mit reinbringen, aber wir wissen jetzt noch überhaupt nichts von der Existenz. So, deswegen, das, was Jona sagt, das ist der Ablauf. Wie es aber dann tatsächlich hinterher aussieht, werden wir dann zum Start wissen.
Das ist auch der Grund, warum das ganze Basiswissen heißt, weil es lächerlich ist, in 1,5, 2 Jahren dahin zu kommen und zu sagen, ey, aber ich habe KI von der Fundraising Akademie, ich habe hier ein Zertifikat, also wird wahrscheinlich ein Teilnahmezertifikat geben, aber weil das natürlich sehr volatil ist. Und trotzdem ist aus unserer Sicht eben jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich damit zu beschäftigen, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, um vielleicht danach auch zu wissen, gut, in dem Bereich muss ich jetzt auch nichts machen. Also um diese Unsicherheit, was passiert da gerade mit uns, und wir könnten jetzt noch stundenlang über die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen reden, um die zumindest für die eigene Organisation dann erstmal beruhigt zu wissen, da kann ich es schon anwenden, da hilft das. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, da hilft das momentan wirklich, als hätte man halt immer so eine studentische Hilfskraft neben sich sitzen. Vielleicht noch nicht den perfekt ausgebildeten Fundraiser, die perfekte ausgebildete Fundraiserin, aber schon eine gute, allwissende, also nicht allwissende, aber sehr breit wissende studentische Hilfskraft an unserer Seite. Und wenn uns das jeden von uns um 20-30% produktiver macht, dann können wir da schon unheimlich viel mehr reißen. Und aus meiner Sicht eben insbesondere für die Kolleginnen und Kollegen, die nicht hyperspezialisiert in einem klitzekleinen Bereich arbeiten, sondern wie ja die meisten Fundraiserinnen und Fundraiser dann auf einmal so ein breites Spektrum haben, wie du gerade meintest, Andreas, da gehört noch Öffentlichkeitsarbeit dazu, da gehört die Einzelkommunikation dazu, dann muss man mal noch ein Mailing schreiben.
Fördermittelanträge.
Oh, ja.
Bin ich gerade dran, mache ich gerade mit einer Organisation ein wirklich einen Case.
Aber ihr beide, was wünscht ihr euch denn von den Menschen, die an eurem Kurs teilnehmen?
Sagen wir mal so, die sollen, also Jona hat die Online-Fundraising-Kurse verantwortet, ich habe sie verantwortet. Wir hatten im Prinzip Kurse, das Erste, was die Leute gemacht haben, war, ihren Rechner aufzuklappen. Und wir hatten Kurse, da war nicht eine einzige Person, die das getan hat. Also ich glaube schon, dass du eine gewisse Technikaffinität mitbringen solltest, dass in dem Falle, dass du jetzt kein Nerd bist, aber dass du zumindest in der Situation bist, zu wissen, wie man jetzt mal ein Tool ausprobieren kann nach Anleitung. Also du solltest zumindest in der Lage sein, das zu beherrschen. Ich glaube, dass du bereit sein musst, dass du neugierig drauf sein solltest, Neues auszuprobieren, dass du auch dort freiwillig sein solltest. Das mache ich in vielen Seminaren, dass ich wirklich immer frage, wer ist hier hingeschickt worden und wollte eigentlich gar nicht und wer ist tatsächlich freiwillig hier. Und du solltest dazu bereit sein, zu wissen, dass du möglicherweise in manchen Themen mit mehr Fragezeichen nach Hause gehst als mit Ausrufezeichen. Das heißt, es ist jetzt kein BWL-Kurs Teil 1 oder so, wo du mit Fakten nach Hause gehst und du lernst Dinge. Also ich glaube, dass du eher auf einer Anwendungsebene und auf einer Metaebene lernen wirst und der Lernweg dann aber auch erst beginnen wird.
Es braucht einfach eine Lust zu spielen und sich inspirieren zu lassen, aber eben, wie Mike meinte, wir bringen auch Anleitungen, auch ganz konkrete. Guck mal, so haben wir das und das gemacht. Aber man kann eben momentan nicht davon ausgehen, dass wenn wir das jetzt einmal gemacht haben, dass das dann unverändert die nächsten 5 Jahre in unserem Berufsleben genauso funktioniert, sondern es braucht diesen Spaß daran, sich mit einem Tool zu beschäftigen. Und deshalb machen wir das ja auch vor Ort und deshalb machen wir das auch diese 3 Tage lang, weil das eben wirklich als Einordnung funktionieren kann. In dem Sinne, dass ich danach weiß, was möglich ist. Und das heißt nicht, dass das ein abgeschlossener Prozess ist, aber das heißt, dass man vielleicht, wenn man sich vorher nicht getraut hat, da mehr zu machen, als mal 2, 3 Fragen zu stellen, vielleicht auch sich nie die Zeit genommen hat, da mal richtig reinzuarbeiten, ist ja auch nicht jeder so bekloppt wie Mike und ich, 50 Tools durchzutesten und lauter komische YouTube-Videos von irgendwelchen hyperbegeisterten Amerikanerinnen und Amerikanern sich anzuschauen. da gibt es von uns dann vielleicht auch so ein bisschen die, die Anpassung auf den, auf Deutschland und auf den Fundraising- und NGO-Markt, weil wir, glaube ich, diese Abstraktionsebene immer ganz gut mitbringen.
Und diese Nerdigkeit macht euch ja auch so wahnsinnig sympathisch. Also mir hat das Gespräch mit euch große Lust auf den Kurs gemacht und ich glaube, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geht es genauso. Vielen Dank, dass ihr uns einen Einblick in den Kurs gegeben habt.
Sehr gerne. Wir haben dich ein bisschen totgequatscht, oder?
Nein. Das ist, glaube ich, immer. Deshalb kommt Andreas ja manchmal im Podcast auch zu zweit, dass wir da eine Chance haben, aber das hat heute. Nein. Vielen, vielen Dank.
Danke dir für die Zeit.
Wie gesagt, wir sind sehr gespannt und ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was auch in einem Jahr wieder ganz anders aussieht und was uns auf jeden Fall alle beschäftigen wird. Wir haben ja hier auch wieder so ein Hype-Thema in dem Sinne, aber zumindest wir beide sind fest davon überzeugt, dass wenn auch der Hype wieder abflacht, dass das ein Thema ist, an dem wir langfristig unser Freude und auch unser Leid haben. Aber wenn wir uns nicht drum kümmern, wird das Leid trotzdem da sein und die Freude dann geringer.
Danke für das Schlusswort.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.